Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Birgit Denk. Als Leadsängerin der nach ihr benannten Band Denk prägt sie seit vielen Jahren die heimische Kulturszene. Stets mit dabei ihr breiter Dialekt, mit dem sie Geschichten aus dem Alltag musikalisch zum Leben erweckt. Es liegt wohl genau an dieser Verhaftung in der Mundart, aber auch an ihren Ausflügen auf den TV-Bildschirm und ins Kabarett, dass sie gerne als volksnah beschrieben wird. Aber was bedeutet das eigentlich? Machen volksnahe KünstlerInnen Volkskultur? Ist Volkskultur überhaupt eine eigene Kulturgattung? Warum haben just die Rechten ein so großes Interesse daran, diesen Begriff zu kapern? Und was macht man als Künstlerin mit Nähe zum Volk, um sich vor solchen Übergriffen zu schützen? Liebe Birgit, danke, dass du mit mir dieses komplizierte Feld beackerst.
Ich bin schon ganz aufgeregt, aber danke, dass du mich eingeladen hast.
Lass uns mal ganz banal anfangen. Wie definierst du eigentlich den Begriff Volkskultur?
Überhaupt nicht. Also es ist für mich eine Krücke, die irgendwie suggeriert, dass das Volk irgendwie ein homogener Körper ist. Und das ist es ja absolut überhaupt nie, war es nie und wird es nie sein. Und das Volk suggeriert natürlich immer, dass das dann zu einem selber gehört. Also es sagt ja meistens nicht, wer das Volk und meint damit die anderen, sondern das Volk und ich, um irgendwie seinen eigenen Stellenwert zu vergrößern, indem man weiß, ein Volk hinter sich zu haben. Also ich kann mit dem Begriff, bis auf das, was ich jetzt spontan gesagt habe, wenig anfangen. Ich weiß, dass es ein viel beschmutzter Begriff ist. Also ich empfinde ihn eher als unangenehm, dreckig, klebrig und würde ihn eigentlich nicht mal in den Mund nehmen, obwohl der Begriff nichts dafür kann, wie so oft, sondern die Benutzung und diese doch sehr starke Volkstümelei, die ja dann sofort da einfällt, diese Abgrenzung von anderen, wir sind wir und so dieses Ding, hat, glaube ich, in der Vergangenheit viele Beispiele, warum man genau das eigentlich nicht haben will.
Interessanterweise ist für mich persönlich ja der Begriff Volkskultur relativ neu. Also, dass es diese Kategorie gibt, ist für mich wirklich ein Phänomen eines politisch aufgeladenen Kulturbegriffs. Für mich in meiner Jugend gab es eher die Volksmusik. Also weniger die Volkskultur, sondern die Volksmusik. Und das war für mich auch ein bisschen klebrig. So die Musikantenstadelecke. Wäre das unfair zu behaupten, dass das so ein bisschen die Herkunft der Volkskultur ist?
Ich befürchte, und meine Ableitungen kommen dann doch schon so von Sprachgebrauch meiner Großeltern und Urgroßeltern, und die waren vor Musikantenstadl schon da, wo dieses Volkskulturelle, ich habe einfach nur meine Urgroßeltern noch sehr lange kennenlernen dürfen, die schon auch mit diesen nazimäßigen Dingen aufgewachsen sind, groß waren, erwachsen, entscheidungsfähig, und da dieses Volkskulturelle schon immer ein bisschen einen braunen Anstrich gehabt hat bei denen. Also da war schon immer sehr schnell eine Abgrenzung. Jetzt nicht, also es ist keiner bei uns beim Bauernhof dann gesessen und hat gesagt, auf die entartete Kunst oder sowas. Das ist natürlich nicht in den Mund genommen worden, aber es hat schon immer irgendwie die Langhaarigen, auf die meine Mama dann so gestanden ist, diese Beatles da, und das ist jetzt nicht das, was Volkskultur ist. Also das ist, mit dem bin ich groß geworden. Also ich kenne schon das Volkskulturelle auch als Abgrenzung und als offensichtlich Werdegang oder Geschichte für viele, die in der nationalsozialistischen Zeit einfach erwachsen worden. Die kennen noch die Leute. Und die haben auch schon Volksmusik gesagt, haben aber oft was anderes gemeint und haben Volkskultur gesagt und haben auch was anderes gemeint. Also für mich ist dieser Musikantenstall, mit dem ich auch groß geworden bin als Kind, der mich auch überhaupt nicht interessiert hat, hat mit mir eigentlich mit Volksmusik gar nichts zu tun, weil Volksmusik war irgendwie das, was dann am 15. August beim Umurkenkirtag passiert ist, wo dann die slowakischen und ungarischen Musiker gesessen sind und für die Leute am Kirtag aufgespielt haben. Das war für mich Volksmusik.
Aber das wäre ja für die, die heute so stark auf den Begriff Volkskultur pochen, eigentlich diametral das, was sie damit meinen. Ne?
Naja, weil sie ja vergessen, also ich komme ja aus diesem ostösterreichischen Raum, der ja nie national definiert war eigentlich oder ständig und immer anders. Also ich bin ja gebürtige Heimburgerin. Und bei uns, wenn man drüber nachdenkt, war ja das irgendwie deutsch, Österreich, also deutsch sprechend, österreichisch, slowakisch sprechend. Von meiner Oma, der Onkel war Slowake, die anderen waren Ungarn, die nächsten waren eigentlich, wenn man sich meinen Stammbaum genauer anschaut, Roma Sinti. Da ist ja alles zusammengekommen in der Ecken und dann haben die einmal Ungarn geheißen und dann haben sie so geheißen und dann hat man nicht deutsch reden dürfen und dann wieder nicht slowakisch und dann nicht ungarisch und in Wirklichkeit haben sie die nie darauf einigen können, dass das ein bunter Haufen dort immer war, jetzt wieder wird mit allen Ressentiments, die Leute immer gegen andere haben. Aber da war natürlich von der Kultur, von dem, was da zum Beispiel musikalisch passiert ist, war das bei uns immer extremst bunt und da hat sich keiner aufgeregt drüber. Also quasi da ist meine Oma, also quasi, heute singt man es nicht mehr, aber Du schwarzer Zigeuner ist bei uns zu Mittag gesungen worden, aus vollstem Halse, weil es ein schönes Lied war. Und das war einfach immer ein bunter Bereich und da fällt es mir schwer, irgendjemanden nachvollziehen zu können, der dann sagt, das ist ein österreichischer Kulturkreis, ja, was heißt denn das? Ja, also da gehören die Slowaken, die Ungarn, die Roma sind die genauso dazu.
Ich habe da bewusst auch jetzt so ein bisschen meine eigene Sozialisation mit reingenommen, weil wenn ich jetzt, erstens mal sind wir altersmäßig gar nicht so weit auseinander, also das heißt, das ist eine ähnliche Art und Weise, wie wir mit Musik groß geworden sind oder mit Popkultur groß geworden sind. Für mich gilt das, was man gemeinhin als Austropop bezeichnet, da war ich eigentlich noch ein bisschen zu klein dafür, das war so eine Art von Mundartmusik, die dann schon wieder ein bisschen fast ins bisschen out geworden ist in den 90er Jahren. Damit war die Dialektmusik, die volkstümliche Musik, ist gleich die Musikantenstadelmusik, ist gleich extrem unlässig. Jetzt warst du jemand, der begonnen hat, dieses Thema Dialekt im Pop wieder aufzugreifen. Ich kann mich erinnern, dein Debütalbum habe ich im Libro, wie hat das geheißen, Libro Music Magazin, also Libro hatte früher so ein eigenes Musikmagazin.
Es gibt Menschen, die haben rezensiert, die CDs haben gekauft und drüber geschrieben, ganz arg.
Das war dein Debütalbum, weiß ich noch, da bist du, glaube ich, auf einem Flugfeld gestanden oder irgendwie auf einem weiten Feld. Was hat dich veranlasst, dich in dieses Dialektminenfeld zu begeben, weil die Gefahr ist ja groß, dass man dann sofort damit assoziiert wird. Ich spreche jetzt eben von der volkstümlichen Musik.
Ich habe mir das überhaupt nie überlegt. Ich bin einem reinen inneren Drang gefolgt. Der innere Drang hat geheißen, ich bin groß geworden ich bin auch 1971 geboren, ich bin so alt wie der Hofer, ich bin so alt wie die Glocken. Ich bin so alt wie Imagine, also irgendwie ein guter Jahrgang. Und ich bin in meiner Kindheit mit dieser Dialektwelle groß geworden. Meine Eltern haben das viel gehört. Meine Großeltern waren sehr starke Freunde dieser ganzen Kreisler, Sissigraner, so die Geschichten. Und meine andere Oma hat alles gehört, von Genghis Khan über Roberto Blanco, alles. Ivan Reprov, sehr geliebt gewesen bei uns zu Hause. Mit dem bin ich groß geworden. Und für mich war aber immer die Sprache, obwohl ich natürlich auch groß geworden bin mit Police, mit Prince, mit Susan Vega, englischsprachig, war für mich klar, dass ich in der Sprache singen möchte, in der ich groß geworden bin. Und ich bin im Dialekt groß geworden und wollte mit dem singen, war immer großer Ambros-Fan, habe das eher dann nachgehört, weil mit 8 Jahren habe ich Alfred Hitter zum Beispiel, ein schönes Lied, schlagen Sie nach, nicht verstanden, später schon. Ich bin mit den Schmetterlingen groß geworden und das hat mir total taugt und das spricht mir emotional an und meine Mitstreiter, ich gendere nicht, weil es sind nur Typen, mit denen ich Denk gegründet habe, die waren ähnlich gepolt. Also die sind auch alle groß geworden. Der Alex hat jahrzehntelang mit Osbankurti zusammengearbeitet. Und für mich war das das Normalste der Welt, mit einem leichten Wissen, dass ich ein Feld beackere, das noch niemand beackert oder sehr wenige beackert haben, nämlich als Frau. Damals habe ich Gott sei Dank noch nicht gewusst, wie schwierig und fast unmöglich das ist. Wahrscheinlich hätte ich es trotzdem gemacht. Aber diese Nähe zum Schlager oder zum Volkstümlichen oder was hat es ja nie ergeben, weil wir haben zwar Gedanken gehabt, ich habe Sachen gesungen, die im Schlager jetzt so nicht vorkommen. Und deshalb war das eigentlich für mich nie da, obwohl wir relativ schnell gewusst haben, dass wir komplett gegen die Zeit schwimmen und das Uncoolste sind, was es überhaupt gibt, wie wir angefangen haben.
War das mit gewissen Befürchtungen gekoppelt, dass man jetzt allein aus Geschäftsmechanismen heraus, ja, dass man in diese Richtung hin entwickelt werden könnte? Also ich stelle mir das so vor, wäre ich jetzt ein A&R bei einem großen Plattenlabel, auch das gab es da, damals
noch. Ja, das gab es damals noch.
Naja, ich kriege das am Tisch, sage, okay, gut, die lasse ich mal sich ein Album austoben, vielleicht noch ein zweites, dann werden sie es schon verstehen und dann schaue ich, dass ich sie langsam hin entwickle in eine volkstümliche Ecke. War das...
Das war bei mir nie möglich. Das hat nicht einmal wer probiert. Ich hätte das verstanden. Es gibt ja auch Beispiele, wo das so passiert ist.
Zum Beispiel?
Also die Simone hat zum Beispiel ganz anders angefangen. Die war in einer interessanten Indie-Pop-Band mit interessanten Musikern, hat sie da ausgelebt, hat einen riesen Spaß gehabt und ist jetzt ein Schlagerstar. Ja, also die ist irgendwie in eine andere Ecken gegangen. Ich habe sie nicht persönlich noch gefragt, wie das passiert ist.
Ja, sie war ja beim Song Contest, ich glaube 1990, ja, mit keine Mauern mehr.
Genau, aber das ist ja noch fast gegangen. Also und mittlerweile dann halt nicht mehr. Aber das ist ja auch ihre Entscheidung. Meine Entscheidung war, ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann einmal gefragt worden, wie ich angefangen habe zu singen. War ich ein Jahr am Schubert-Konservatorium eingeschrieben und war im selben Studienjahr wie die Balwen-Monika. Und die Balwen-Monika hat mich damals gefragt, sie hat ein Angebot gekriegt, mit Brunner und Brunner auf Tour zu fahren und die suchen noch Background-Sängerinnen, ob mich das interessieren würde. Und da habe ich, ohne zu überlegen, gesagt, nein.
Brunner und Brunner sind Schlagerstars.
Ja, und da hätte ich gutes Geld damals verdient, hätte wahnsinnig viel Leute kennengelernt. Es wäre für die Karriere kein Fehler gewesen. Ich war ja nur hinten gestanden, es war ja okay gewesen. Aber damals habe ich mir gedacht, nein. Also man mag es mir wirklich glauben, ich habe dieses Musikmachen echt nicht angefangen, um Geld damit zu verdienen, sondern weil es mir ein Bedürfnis war und weil ich Spaß gehabt habe.
Ich habe im Vorgang zu unserem Gespräch habe ich versucht, irgendeine verbindliche Definition für Volkskultur zu finden. Ich habe gewusst, wir werden uns darüber unterhalten, wir werden uns über diesen Grenzgang unterhalten und tatsächlich war das nicht leicht. Also es gibt jetzt nicht die eine Definition, die quasi wissenschaftlich abgesegnet ist. Ich habe aber tatsächlich auf der Website des zuständigen Ministeriums, kurz des BMKÖS, also Bundesministerium für Kunst, Beamten, Sport etc., habe ich eine Definition gefunden und da steht, Volkskultur ist der um die Wende zum 20. Jahrhundert entstandene Begriff zur Bezeichnung einer regional verankerten, vorwiegend bäuerlichen und handwerklichen Kulturform. Heute versteht man Volkskultur auch als Teil der städtischen Alltagskultur und der Amateur- und Laienkultur. Volkskultur, und jetzt wird's spannend, ist grundsätzlich Angelegenheit der Bundesländer. Das heißt, das zuständige Ministerium sagt, Volkskultur, das geht uns nichts an. Das ist so regional geprägt, dass es nicht einmal in unsere Zuständigkeit reinfällt.
Finde ich sehr interessant.
Ich auch. Ich war auch ein bisschen verwirrt sogar.
Also für mich erklärt sie damit sofort eine Geschichte, die ich jetzt immer hinterfragt habe. Es gibt ja noch immer diese Forderung, Ablehnung möglicherweise der Quotenregulierung des öffentlich-rechtlichen Radios, also dass die mehr Österreicherinnen oder die Leute, die da leben und da arbeiten, spielen. Da gibt es ja oft seit ich arbeite Diskussionen, einmal so. Und da wurde ja jetzt mittlerweile gesagt, für die österreichischen Künstlerinnen ist das Regionalradio zuständig, was natürlich in diese Definition total einspült. Also quasi, Ö3 muss das nicht spielen, weil das soll Radio Kärnten spielen, wenn es aus Kärnten ist, und Radio Steiermark, wenn es aus der Steiermark ist oder so. Also das würde, für mich öffnet sich gerade eine Erklärungstür.
Eine Erkenntniswelle.
Ja, deshalb sagst du es.
Ich liebe ja solche Gedankenexperimente. Nehmen wir jetzt einmal an, durch dieses inflationäre Aufkommen der Volkskultur in beide Richtungen, also sprich die Vereinnahmung eher durch rechte Kreise und eine Gegenbewegung, die sagt, wir lassen uns die Volkskultur nicht instrumentalisieren, würde jetzt zum Beispiel der neue zuständige Bundesminister Babler sagen, ich führe jetzt eine Volkskulturkommission ein unter dem Vorsitz von Birgit Denk.
Das macht er nicht.
Na, lass uns das Gedankenexperiment weiterspinnen. Und ich möchte eine zeitgemäße Definition von Volkskultur auf den Weg bringen. Und er sagt, er nimmt dich eben, weil aus genannten Gründen, die ich im Intro genannt habe, du singst Mundart oder in Dialekt, du hast eine gewisse Volksnähe, hast ein sehr diverses Publikum aus allen Bevölkerungsschichten. So, liebe Birgit Denk, hilf mir dabei, den Volkskulturbegriff neu auszurollen. Welche Leitplanken würdest du da setzen?
Ich habe nur immer das klebrige Volksdingsgefühl. Ich könnte mit dem Begriff auch überhaupt nichts. Ich würde den Begriff ablehnen. Ich würde nicht den alten Stiefel wieder anziehen und den irgendwie neu aufdopen, sondern es ist so wurscht. Also quasi, es ist so, ich lehne ab, dieses Gedankenexperiment zu machen, weil ich schon alleine mit diesem, das ist schon da am Volk und so, mit dem, da wird es mir ganz schwindelig, also nur mit so Sätzen. Also ich habe eindeutig arabisch sprechende Kinder neben mir am Naschmarkt gehabt, die neue klassische Musik hören und dazu tanzen. Und wenn die da wohnen und da leben, dann ist das hiermit jetzt in dem Moment die Volkskultur. Ja? Also auch diese Auseinanderdividiererei zwischen, oh, die Intellektuellen gehen in die Oper, weil die Trotteln verstehen sie nicht. Oder, ja, die Oper, die kriegt so viel Geld und wir können nicht einmal einen Feuerwehrherigen. Also diese ständige Auseinanderdividiererei, wie wenn das irgendwie verschiedene Planeten waren, da könnte ich mich in Rage reden, wie du fast schon merkst. Das heißt, überhaupt diese Aufteilung zwischen, also für mich hat das immer auch ein bisschen was Ständisches, also so nach Stände, für die Volltrotteln am Land, die ist die Bluesmusik, und für die superintellektuellen die alten Damen aus der Josefstadt ist dann die Oper. Und ich lehne es ab. Also ich will mir über das überhaupt keine Gedanken machen, weil meine Welt nicht so ist.
Gut, ich nehme mit, du lehnst den Kommissionsvorsitz hiermit offiziell ab.
Lehne ihn ab.
Lass uns aber dennoch tatsächlich an einen Ort gehen, wo das, was du so jetzt wirklich akribisch beschrieben hast, plötzlich politisch institutionalisierte Realität geworden ist, nämlich die Steiermark. Mhm. Dort ist etwas passiert, das ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie ich im Rahmen einer Bühneneingangfolge begonnen habe zu recherchieren zu diesem Kulturkuratoriumsthema und wie ich aufgrund einer Anfrage an den zuständigen Landesrat, den Kulturlandesrat, festgestellt habe, dass diese Binnenscheidung, die schon mal kommuniziert war, also Kultur und Volkskultur, dass das nicht nur so ein dahingesagtes Ding war, sondern dass das politisch exekutiert wird. Das heißt, Kultur setzt sich dort zusammen aus einem Kultur allgemein und einem Volkskulturbereich. Und der Volkskulturbereich ist beim Landeshauptmann Kunasek, also bei der FPÖ, angesiedelt. Wie nimmst du diese Debatte dort wahr, wie die da jetzt im Moment verläuft, was es da für Entwicklungen gibt?
Na, wir erleben einfach das, was in der Slowakei schon passiert ist und was in Ungarn passiert ist, dass natürlich politisch Rechte sofort danach trachten, Medien und Kunst und Kultur auszuschalten, weil das halt Sachen sind oder in ihren Einflussbereich zu kriegen. Trump macht momentan ja auch nichts anderes, indem er Unis, die brav sind, weiter öffentliche Gelder gibt und die nicht brav sind, denen das entzogen wird. Also das heißt, dieser ganze Bereich Bildung, Medien, Kunst, Kultur ist natürlich immer sofort die erste Instanz, um kassiert zu werden, damit die Leute auf Linie gebracht werden. Ja? Und natürlich hat die Steiermark da jetzt die Krot fressen offensichtlich. Und wir alle, jetzt nicht die Steiermark, sondern wir alle müssen sagen, so geht das nicht. Ja? Weil natürlich den Leuten klar sein muss, dass es da ja überhaupt nicht darum geht, dass jetzt der Kunasek wahrscheinlich ausschließlich auf Blasmusik im Bierzelt steht oder so. Und sobald die, weiß ich nicht, irgendwas Tschechisches spielen, kriegen sie kein Geld mehr. Also es wird schwierig bei der Blasmusik. Also, sondern dass da darum geht, das Gefühl zu haben, Dinge, die einem nicht in den Kram passen, zu verhindern. Also es geht ja gar nicht darum, was zu ermöglichen, sondern irgendwas müssen sie halt dann machen. Sie können nicht Kunstkultur komplett streichen. Also zupfen sie sich halt eines raus und den Rest, also in Wirklichkeit hätten sie gern alles. Das habe ich den Eindruck. Ich glaube jetzt nicht, dass ihnen die Blasmusik so am Herzen liegt, sondern ich glaube eher, dass sie sich halt irgendwas rausnehmen, wo die Leute sagen können, das ist was richtiges Österreicher-Scheiß, das fördern wir. Und ich glaube, das ist ihnen alles suspekt und alles eigenartig und alles dass da natürlich jetzt durch Einfrieren der Gelder wahnsinnig viel Leute Probleme kriegen, ist einmal Punkt eins. Und das Zweite, was den Leuten noch immer nicht ganz klar ist, dass das gesellschaftspolitisch wirklich schon das brennende Haus ist. Weil wenn wir anfangen, die Leute gesellschaftspolitisch auseinander zu dividieren, dann auch noch im Kunst- und Kulturbereich und zum sagen, du bist ein Braver, weil du magst gerne Blasmusik und du bist ein Böser, weil du magst gern, weiß ich nicht, Chin-Chin-Bum-Bum-Musik oder irgendwo Elektronik, wo ich die Melodie nicht nachsingen kann oder so, dann ist ja das wieder ein Feld, wo wir uns so lange darauf geeinigt haben, dass gerade jetzt mein Feld Popularmusik was ist, wo sie alle treffen können, egal ob, das haben wir jetzt alle gelernt, geimpft, nicht geimpft, angefressen, Geld verloren oder Gewinnerin oder was auch immer, dass wir uns da treffen können in diesen Bereichen und da noch ein bisschen Möglichkeit haben, in Kontakt zu kommen, soll genau das passieren im Kunst- und Kulturbereich, dass wir uns dort auch nicht mehr treffen können, dass diese Veranstaltungen nicht mehr stattfinden oder das sind nur, wie meine Urgroßeltern nochmal zitiert, die Langhaarigen sind dann dort, die Garstigen und da sind die Guten, weil die haben ein schönes Dirndl und die gehen mit dem Fassl, mit dem Bernardinerhund bei der Blasmusik. Also es ist auch eine willentliche Auseinanderdividiererei und da müssen eigentlich alle Kunst- und Kulturschaffenden aufschreien und nicht nur die Steirer, weil das ist nur ein Beginn.
Müssten nicht eigentlich, ich möchte vielleicht einer der seltenen Male, wo ich dir widerspreche,
ja.
Müssten nicht eigentlich alle Leute da aufstehen? Das ist ja eines der Kernprobleme der Kunst und Kultur, dass immer nur die Kunst und Kultur für sich
aufsteht. Ja, aber warum ist denn das so? Weil wir ja seit Jahrzehnten erklärt kriegen, dass Kunst und Kultur was ist, was irgendwo im Elfenbeinturm stattfindet und niemandem persönlich was angeht. Wir alle haben in der gerade Corona-Zeit gelernt, dass wir eben nicht systemrelevant sind und wir sind komplett wurscht. Also so dieses zu glauben, dass wir so ein wichtiges, hohes Standing haben, ist schon mal ein Grundfehler. Nicht, dass ich es nicht will. Ja? Also ich wünsche mir das. weil ich weiß, dass es wichtig ist. Aber das in die Köpfe zu implementieren, ich meine, man braucht ja nur anschauen, 2008 war die Fußball-Europameisterschaft in Österreich. Ich kann mich noch erinnern, dass mir damals ein Redakteur beim Kurier gesagt hat, wir können momentan nicht so viel über Kultur schreiben, weil wir brauchen die eine halbe Seite von der Kultur noch für den Sport wegen der Fußball-Europameisterschaft. Und siehe da, ich habe es extra beobachtet, die halbe Seite ist nie wieder zurückgekommen zu Kunst und Kultur. Rezessionen über CDs, Konzerte, die Leute kriegen alle nicht mehr Zeit, dass sie diese Arbeit antun. Es wird viel über geschrieben, ob irgendeine Musikerin schiere Steckelschuhe anhat und deshalb gestürzt ist und sich ein blaues Knie gehabt hat. Also es ist, Kunst und Kultur ist plötzlich Gossip, also nur mehr so Seitenblicke, Wattebällchen. Das heißt, wir haben das eh schon ziemlich ausgehöhlt, den Leuten zu erklären, wie wichtig das ist, was das mit ihnen zu tun hat. Und das geht eigentlich nur mehr bei den Youngsters. Also den Kids, Kindern zu erklären, dass ich mit der KI sehr wohl schnell ein Lied machen kann, aber das für meine Persönlichkeitsentwicklung vielleicht gar nicht so deppert ist, wenn ich einmal probiere, 2 Jahre Klavier lernen, dass ich sehe, ich muss was durchhalten, ich schaff's trotzdem. Also das ufert jetzt aus, mein Ding. Aber so, ja, natürlich sollten alle Leute draußen schreien, seid es irre, wir alle brauchen Kunst und Kultur, viel mehr als wir es kriegen, aber die Realität ist schon ein bisschen anders. Ja.
Ich habe da vielleicht noch eine fast drastischere Analyse.
Ich habe die schon sehr arg gefunden.
Ich glaube eh, dass das für die Leute Relevanz hat. Ja. Ich glaube, dass es für die Leute Relevanz hat, hat leider eben auch damit zu tun, dass es gerade eher rechtsstehende Kreise geschafft haben, die sogenannte Volkskultur zu popkulturalisieren. Also wir haben das ja längst nicht mehr, dass Volkskultur volkstümlich ist. Wir haben ja längst einen eigenen Verlagsmarkt, der dieses Spektrum bedient. Wir haben, das hat vor vielleicht 15 Jahren begonnen mit Bands wie Freiwild, die sehr stramme nationalistische Texte in ein Pop-Antlitz gegossen haben und plötzlich haben die Leute gar nicht mehr gemerkt, was die da singen. Führt mich zu dem nächsten Punkt. Nimmst du szeneintern eine Art Kulturkampf um die Volkskultur wahr?
Also ich habe eher den Eindruck, dass sehr viele Kolleginnen, die gerade in dem eindeutigen Bereich arbeiten, sprich Wienerlied, dass die eher versuchen, sich von dem abzugrenzen. Also den Eindruck habe ich stark. Also es wird immer sehr stark darauf hingewiesen. Ich krieg's mit bei ganz vielen, die sagen, schaut euch einmal die alte Literatur an, wer sind die Urheberinnen, das sind meistens jüdische Komponistinnen, die das Wiener Lied geschrieben haben, die sich sehr stark versuchen, das in einen urbanen, sagen wir, Mitte-linken Bereich zu ziehen. Das merke ich schon, also dass da Leute gibt, die sich über das Gedanken machen. Am Land, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Also ich bin schon jemand, der nicht ganz im Elfenbeinturm sitzt, sondern auch durch meine persönliche Live-Tätigkeit auch und auch durch sehr viele Freundinnen in den Bundesländern mitkriegt, dass das natürlich schon die Berührungsängste, die vielleicht noch vor 20 Jahren geherrscht haben, mit eindeutig rechtsradikalen Gedankengut, halt auch beim Feuerwehrfestl im steirischen Kleindorf, weil sonst hätten sie es ja nicht alle gewählt, höchstens den Bürgermeister, den wollen wir nicht, wir denken immer, das ist ein Trottel von der Blauen, den wollen wir nicht, aber im Land ist es wurscht. Also dass das sehr wohl dieses, da komm ich her und jetzt habe ich meine Lederhosen an und so, also dass das schon sehr gutiert wird von manchen. Das merke ich schon. Aber ich versuche immer, also wenn was verboten ist, und das darf man auch nicht vergessen, ja, also wenn eine Band eindeutig verbotene Texte singt, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir das nicht haben wollen, dann gehen die auszackt, fertig. Und meistens sind sie ja so ungeschickt. Also, ja.
Das ist ein interessanter Punkt, denn wir erleben ja auch, und das hat auch mit dem Thema Volkskultur zu tun, eine permanente Debatte rund um das sogenannte Canceln. Und da geht es eben wirklich darum, dass es Kulturgüter gibt, beispielsweise in Liedform, das war, ist ein super Beispiel, die nicht verboten sind. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Erika. In den 70er Jahren hätte man noch gesagt, ein schönes, volkstümliches Lied. Heute wissen wir, es ist ein Nazi-Propagandalied, einfach das aber nicht verboten wurde. Wie gehen wir damit um? Weil viele Leute sagen ja, das ist jetzt schon zu politisch korrekt, wenn wir da ständig da drauf schauen. Und es gibt so gewisse Dinge, die haben sich halt verstetigt und sind jetzt halt eine neue Tradition und man muss das auch mal gut sein lassen. Und das ist auch Teil der Entfremdung, die wir erleben. Wie lösen wir dieses Dilemma?
Na, ich habe das Gefühl, wir stehen gerade irgendwie auf so einer Weggabelung und es gängen manche in die Richtung und manche in die andere Richtung und jeder schreit sich so über den Zebrastreifen rum. Es Trottel, es geht's falsch. Also irgendwie, wir haben den Kontakt außer uns Schimpfwörter zuzurufen oder Schlimmeres irgendwie verloren. Und für mich ist schon die Geschichte, wenn ich sowas höre, sehe, lese, dann benenne ich das natürlich. Und das ist der Punkt, einfach dran zu bleiben. Ich glaube nicht, dass es besser wird, wenn man das dann quasi in irgendwelche Untergruppen und dann hure ich gar nicht hin und das ist mir dann Dings und ich will es gar nicht hören. Und also quasi es anzusprechen, sich dem auszusetzen, finde ich wesentlich interessanter, als es nicht stattfinden lassen zu dürfen. Ja, also gerade ich als Frau, natürlich, ich hab Bands gehabt früher, wo ich mir heute denke, naja, ist jetzt aber nicht ganz lieb, was hier so singt, über moi, ja. Damals war mir das nicht klar, ja, und das habe ich aber gelernt auch, ja, und das darf man auch anderen Menschen zutrauen, wenn sie darauf angesprochen werden, wenn sie die Möglichkeit kriegen, das auch anders zu sehen, aber da muss man halt in Kontakt bleiben mit anderen, weil sonst wird das nicht passieren.
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich mit dir besprechen wollte. In Kontakt bleiben. Ich kenne das tatsächlich, und du hast das schon angedeutet mit den Wiener Musikkreisen. Ich habe da ja auch ein Ohr drinnen immer und kenne da einige Leute. Und da gibt es ein Phänomen, nämlich, dass diesen Künstlerinnen und Künstlern durchaus bewusst ist, dass sie aufgrund der Art der Musik, die sie machen, die auch nicht vordergründig politisch ist, also die politisch in den Untertönen ist, aber jetzt nicht politische Botschaften plakativ rausposaunt, dass die ein Publikum haben, das das gesamte politische Spektrum bedient. Also sprich, das hocken eben nicht drinnen die liberale, gesellschaftsliberale Mitte mit den Franzungen ins christlich-soziale Lager und ins linke Lager, sondern das sind auch extremere Ränder, fühlen sich da gut aufgehoben, weil das ist in ihrer Sprache, das sind ihre Themen, das ist lustig, das ist der Wiener Slang zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei deinem Publikum auch der Fall ist. Wie fühlt sich das für dich an?
Also ich glaube schon, dass ich auf der anderen Seite nicht die Heilendin bin. Also ich habe jetzt so Heiland bei weibliche
Heilendin. Wie gendern wir das jetzt?
Die Heilendin. Ja, ja, ja. Also ich bin nicht der Heiland als Frau, die sagt, mein Auftrag ist es, alle auf die gute Seite der Macht zu bringen. Kommt, Jedi Ritter, folgt mir gegen das Imperium. Mhm. Aber es ist meine Aufgabe, eine Haltung zu haben auf der Bühne. Und die habe ich sehr. Und die müssen auch gar nicht so in den Liedern eindeutig. Also ich muss keinen Wolf Biermann aushängen lassen und trotzdem merkt man, was ich meine, wenn ich singe. Ich kann auch alte Traditionslieder singen. Da suche ich mir genau die aus, die ich finde, dass die in die heutige Zeit passen und jetzt noch eine Relevanz haben. Und das ist eine Haltung, die man transportiert. Und wenn mich jemand darauf anspricht, kann ich ihm gerne sagen, was ich mir denke. Und das mehr kann ich nicht. Ja. Aber es ist das genau das, was wichtig ist. Weil ich muss jetzt ganz kurz, der wunderbare, wir lieben ihn alle noch und vermissen ihn jeden Tag, Willi Resetarits, ist für mich dieses Extrembeispiel einer Person, die als Ostbahnkurti im Publikum, ich sag's jetzt einmal provokant, zwei Drittel zu einer Zeit lang Cis-Männer, die irgendwie wahrscheinlich die Alte daheim hauen, also ich übertreibe jetzt absichtlich, ja, und irgendwie die unten stehen und schreiben, ich hör die klopfen, aber ich ruch nicht hin, und sie genau was anderes denken, als sie der Wille denkt in dem Moment. Aber mit der Haltung, die der Wille, also oder auch der Osborn auf der Bühne, auch die Kunstfigur gemacht haben, war die Leute sehr wohl klar, Moment, das geht auch anders. Und nicht jeder ist jetzt dann vom Konzert nach Hause gegangen und hat sich gedacht, ich bin jetzt die beste Person, das ist aber nicht die Aufgabe von Willi. Ja, das ist ja nicht, wenn du beim Arzt rausgehst, dass du plötzlich moralisch geläutert bist, sondern hat es da eine auch, obwohl er da vorher gesagt hat, du sollst bitte nicht rauchen. Aber das ist für mich das Paradebeispiel, dass man mit Haltung zumindest ein Angebot setzen kann, was die eine oder der andere sehr wohl annimmt. Und in Situationen, denke ich mir, wo es dann irgendwie hart auf hart geht, wo es gegen Leid geht oder irgendwas, hat es immer was geholfen, wenn der Willi was gesagt hat und es wurde zumindest einmal gewartet. Mal zugehört. Der Willi, weiß ich, der Ausbahn, was er da wieder. Und ich glaube, mehr kennen wir nicht. Ja. Und das ist aber schon viel.
Man sieht ja auch so ganz eigenartige Phänomene, nämlich dass auch solche Stimmen vereinnahmt werden dann. Also ich habe mir das gedacht, zum Beispiel bei dem alten Springsteen-Song Born in the USA.
Ja, ja? Sowieso.
Der natürlich dann auf Bühnen gespielt wurde, wo es um populistische, nationalistische Abgrenzung gegangen ist. Was würdest du tun, wenn plötzlich beim FPÖ Wien Wahlkampf.
Da würde ich Einspruch erheben und würde sagen, das dürft ihr nicht spielen, wie es der Fendrich mit I'm from Austria die ganze Zeit macht eigentlich. Ja.
Also man hat Mittel, sich dagegen zu wehren.
Selbstverständlich kann man sich wehren. Ich meine, jetzt reden wir mal ehrlich, es hat ja auch einen Grund, warum bei FPÖ-Parteiveranstaltungen oder irgendwelche Sachen immer nur eine Band spielt. Ja. Das ist ja nicht, weil die so super sind. Die FPÖ würde händeringend jeden wahrscheinlich nehmen, der irgendwie anders ist und dort spülen möchte. Also da kann man sich sofort bewerben, wenn man möchte, ganz sicher. Ja. Aber es gibt keine, die das machen und das lässt mich noch wirklich gemütlich schlafen.
Ich, ja. ich hänge gerade in der Schleife fest, dass ich mir überlege, welchen Denksong ganz realistisch, wie können Künstlerinnen und Künstler dazu beitragen, dass dieser Begriff jetzt einer Kultur, die sich an alle richtet, weil das forderst du ja ein.
Ja.
Ja, so.
Ja.
Wenn man es jetzt genau nimmt, ist das eine Volkskultur.
Ja, aber da gehört dann für mich auch serbokratische Musik dazu und dann gehört für mich türkische Musik dazu. Und dann freue ich mich, wenn jemand wunderschön Ud spielt und das täte ich dann auch gern beim Feuerwehrfest in Gigaritz-Botschen hören, wenn dort viele Menschen sind, die das Ud spielen erlernt haben, ja, dann ist das auch so. Ja. Und diese Offenheit, was wir alle können, was wir in der Möglichkeit sind, kreativ nach außen zu tragen, literarisch, weiß ich nicht, Malerei, alles. Und das sollte doch alles Platz haben, zumindest grundmäßig ausgestattet sein, entweder als Gaude oder als Beruf. Und dann war alles schon wieder viel einfacher.
Mhm. Du hast es vorher auch kurz angesprochen, du hast gesagt, manchmal begibst du dich in älteres Liedgut, weil es dir wichtig ist, weil du das Gefühl hast, das hat ja Relevanz. Das sind wir ja schon bei einem zweiten Begriff, der so eine seltsame Karriere hingelegt hat, nämlich die sogenannte Tradition. Wie schaffen wir das, damit umzugehen, ohne rückwärtsgewandt irgendwo zu hängen zu bleiben?
Indem wir akzeptieren, dass Tradition nicht ein Mosaiksteinchen aus einem ganzen Bild ist, sondern indem dieses eine Musiksteinchen, von dem ich mich bediene, mittlerweile eingerahmt ist durch ganz viele andere Dinge. Das heißt, ich kann nicht sagen, die österreichische Musik beginnt mit Strauss. ja, und dann zu tun, wie wenn in der Zwischenzeit nichts passiert wäre. Ja, also quasi, man kann den Strauß so spielen auch, genau so, und man, da gibt es ja ganz, wenn die sich ganz bemühen, dass das ganz genau so gespielt ist, wie es damals gelungen hat, dann ziehen sie sich auch noch so an und so, damit das alles so ist. Das ist gut, aber man muss wissen, dass in der Zwischenzeit halt auch andere Dinge passiert sind und nicht sagen können, habe im Strauß, das war noch super, das ist Tradition und alles andere ist Verfremdung der Tradition, sondern das gehört auch alles dazu. Und dass Menschen in den 60er Jahren in Österreich um viel Geld sie Fender-Gitarren aus Amerika importiert haben und auf denen gespielt haben und da was anderes dabei rausgekommen ist, ist auch unsere Musiktradition. Also quasi diese Einflüsse, die immer da waren, von überall, ja, darum tue ich mir immer mit kultureller Aneignung sehr schwer, weil, Entschuldigung, Kunst und Kultur ist immer kulturelle Aneignung, die ganze Zeit. Die Frage ist nur, mit welcher Haltung ich das mache. Ist Tradition immer in einem Kontext zu sehen. Also ich kann quasi nicht sagen, wir sind jetzt wieder Steinzeitmenschen und es ist dazwischen nichts passiert. Da kommt es einem besonders blöd vor. Ja? Also quasi, man darf nur auf Hützeln hauen und das ist dann die richtige österreichische Musik. Sondern es ist immer was passiert und diese Pflege von dem, was da passiert ist, weil das was mit uns zu tun hat, finde ich spannend, interessant und wichtig. Mit dem großen Sieb in meinem persönlichen Kopf, dass ich sage, das Lied geht sich nicht mehr aus, das hat kein Bewandtnis mehr, das macht keinen Sinn, das brauche ich nicht mehr singen. Und das macht sehr wohl noch Sinn, weil das ist Familiensilber, das wir hier mit aufpolieren und das ich gerne in die heutige Zeit traditionell herüberrette.
Hat der Umstand, dass du in Mundart singst, in Dialekt singst, hat das was mit Tradition zu tun?
Also mit Tradition hat es dann was zu tun, wenn ich behaupte, die heutigen Jugendlichen reden kein Dialekt mehr und der Dialekt wird aussterben. Da bin ich ganz Gegner von dieser Annahme. Dann ist es für mich komisch. Weil dann wird es ja heißen, jetzt ist genau voll richtig und super. Und alle anderen sind Trotteln und sind gegen die Tradition. Das mag ich nicht, sondern mit Tradition hat es was zu tun, weil ich Dialekt singe, weil ich gerade jetzt so bin. Und das habe ich alles von vielen Menschen gelernt, die traditionell vor mir waren. Ja, mein Sprach ist beeinflusst durch die mir diese Sprache gelernt haben. Und das ist aber nicht dieselbe Sprache. Ich rede anders Dialekt wie meine Oma oder wie meine Urgroßmutter, weil die hat nur Parapluie und Trottoir gesagt und hat das nicht eingestreut, damit es sehr intellektuell ist, sondern das war ihre normale Sprache. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich spreche aber trotzdem echten Dialekt. Würde sie vielleicht sagen, nein, die redet ja gar kein Dialekt mehr, die sagt ja nicht Parapluie und Trottoir. Und genauso ist jetzt, wenn immer viele Leute sagen, die Jugendlichen und was mit der Spruch und die Verhunzung und da fehlen ja die ganzen Adjektive und Dings und dies und du. Wenn man denkt, ja, das ist jetzt die Sprache. Ja, also die reden jetzt so.
Das ist der aktuelle Dialekt. Gell?
Das ist ihr Dialekt jetzt. Ja? Ja. Und das ist ihr Tradition, die auch von woher kommt. Ja? Also mit dem Traditionsbegriff kann ich gut.
Du triggerst ja auch noch eine andere Kulturgattung, die immer bei diesem Volkskultur-Ding mitschwingt. Wie wir jetzt diese Diskussionen hatten, gab es quasi zwei große Bereiche, wo man gesagt hat, ja, das ist ja, wenn man so will, regionale Volkskultur, die nichts mit Vereinnahmung am Hut hat. Das war, lustigerweise, wir hatten schon die Blasmusik und es war das Chorwesen. Mhm. Und an das Chorwesen dockst du ja bis zu einem gewissen Grad auch an. Du hast ja jetzt ein Programm, ja, wo man gemeinsam singt. Also halt nicht so, dass man einem Chor zuhört, aber dass man gemeinsam im Chor singt. Ne?
Man wird zum Chor, genau. Ein 2-Stunden-Chor, der sich dann wieder auflöst und so nie wieder stattfindet.
Kannst du das mal kurz beschreiben?
Also ich habe das nicht erfunden. Das ist eine mittlerweile aus den 50er Jahren und in Estland, glaube ich, noch länger Tradition des Aalsonges, um es falsch auszusprechen, wie jeder Schwede hat immer was zum Meckern dran, wo sich Menschen im öffentlichen Raum treffen und ihre traditionellen Lieder singen. Das heißt, in Schweden gibt's, wer sich noch erinnern kann, in Österreich hat's gegeben, jedes Schulkind hat so ein Komsing mitgekriegt, wo so Lieder drinnen waren. Sowas gibt's in Schweden auch. Das sind, sag ich jetzt als Nicht-Schwedin, wahrscheinlich würde mir der Schwede jetzt widersprechen, eigentlich relativ unaufgeregte Lieder drin, also so Volkslieder, schwedische halt. und ein bisschen modernere, da ist auch ABBA dann schon drinnen und so natürlich. Und die treffen sich dann und haben ihre Tupperware-Geschichteln drinnen mit dem Nudelsalat und mit dem Brot und mit der Flaschen Sekt. Und dann bischeln sie sich auch, sitzen am Boden und singen alle gemeinsam die Lieder. Auf der Bühne steht eine Band oder nur ein Keyboarder mit einem Sänger oder einer Sängerin und man singt gemeinsam die Lieder. Fertig. Also quasi Karaoke für alle. Also wo es nicht darum geht, einen rauszustellen, der besonders super oder Arsch ist, sondern alle gemeinsam. Es geht um das gemeinsame Gefühl des Singens. In Estland ist das mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe, weil das war ja damals die singende Revolution, damals 1989, wo die gesagt haben, na, wir stellen uns hier und singen, was sollen sie dagegen haben, die UdSSR? Wo steht das geschrieben, dass wir das nicht dürfen? Und ich glaube, dass gemeinsam singen, ich weiß, dass gemeinsam singen total leibend ist. Und deshalb mache ich das jetzt auf ganz verschiedenen Plätzen, auch im Vindobona in Wien. Wir sind ständig ausverkauft. Ich habe einen Termin gehabt, wo wenig Leute waren und ab dann habe ich nichts mehr gemacht und wir sind immer voll. Das heißt, es besteht offensichtlich ein sehr großer Drang der Leute, das gemeinsam zu machen. Wir machen Mottos und die Leute singen und das ist wunderschön. Und wir singen jetzt aber nicht, die kommen sich mit Sachen, also, sondern ich erdreiste mich, den Liedtraditionsbereich sehr, sehr weit zu fassen. Und wir singen dann heute halt auch am Liebesliedabend Nothing Compares to You oder All You Need Is Love oder I Will Always Love You. Ja.
Also ein sehr unzynisches und unironisches Format, ne?
Richtig. Es geht darum, das ist überhaupt, vielleicht ist es überhaupt über mein Schaffen die Überschrift. Es ist mir alles wichtig, unzynisch, ohne Sarkasmus und ohne dieses Zwinkernde. Na, ich meine es eh nicht ganz ernst. Das mag ich alles nicht, sondern ich will, dass man sie ehrlich sagt, ja, das ist leibend. Und da geht es jetzt nicht darum, dass die Denkfuhren steht und das super singt und alle sitzen und sagen, ja, wieso darf den Dachdeckerbär so schäßiger gehen? Sondern ich bin nur anleitend. Und der schönste Moment ist, und ich denke mir, das ist das, was vielleicht die Sehnsucht ist der Leute, die da drin sitzen, wenn ich merke, jetzt haben sie alle voll drauf und ich blicke in die Gesichter und sie grinsen alle und ich höre zum Singen auf. Und wenn die dann plötzlich alleine singen, so 250 Leute, diese plötzliche Erkenntnis in den Gesichtern, dass das was total Schönes ist, was wir da alle jetzt gemeinsam haben, ist echt faszinierend und ist eigentlich der Hauptgewinn immer an diesen Abenden. Und auf einmal wird alles so einfach. Und sie gehen alle grinsend raus und es ist eine richtige Wellnessbehandlung sozusagen.
Oder eine positive Interpretation von Volkskultur.
Ja.
Ich möchte noch abschließend eine Frage mit dir klären. Wir haben jetzt so viel über Vereinnahmung und von der Verbindung Kultur und Politik gesprochen. Manchmal ist diese Verbindung sehr unmittelbar. Nämlich, dass sich zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler in Komitees für Personen, Parteien, wie auch immer einsetzen. Das ist ganz unterschiedlich. Ist das auch schon einmal an dich herangetragen worden? Hast du da auch ein aktionistisches Element in dir?
Ich war tatsächlich bei der letzten Nationalratswahl das erste Mal in meinem Leben in der freudigen Erregung und ich war im Personenkomitee von Babler,
ja.
Weil ich den Andreas Babler kenne seit ewig als Bürger, da war er noch gar nicht Bürgermeister in Treskirchen. Und weil für mich so eine kleine Hoffnungsgeschichte ganz egoistisch für die österreichische Kulturszene in seiner Person war, weil ich weiß, weil ich ihn kenne, für was er stehen kann, wenn er darf. Und das gefällt mir gut. Und die andere Geschichte war, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, irgendwann muss man einmal aus der Deckung raus und kann nicht immer... Naja, ich weiß nicht, soll ich mich da jetzt positionieren oder soll ich denn nicht? Also es war jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich sage, ich wage mich aus der Deckung und sage, eigentlich hätte ich gern, dass man im Babler Andreas wird. Und darum habe ich das gemacht.
Dann schreibe ich mal eine SMS. Ich habe ihn nämlich schon eingeladen.
Ja.
Und er sozusagen, er möchte noch Zeit. Der sage ich mir, er soll sich,
er kommt sicher gerne.
Er soll anzahnen. Ja, wir wollen endlich seine kulturpolitischen Positionen hören.
Ja, ich glaube, dass er gar nicht Zeit braucht, um dir die kulturpolitischen Positionen zu erklären, sondern dass er Zeit braucht, weil gerade ganz viele andere Sachen passieren. Aber ich finde das, ja, schauen wir mal, was passiert. Natürlich ist die Zeit denkbar schlecht, weil Geld zum Verteilen hat er keins, sondern im Gegenteil. Aber wohin es geht, schauen wir mal. Ja.
Liebe Birgit, danke, dass du dich mit mir diesem Thema angenommen hast.
Sehr
das
gerne.
War mir eine Freude.
Danke.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.